NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Als kürzlich der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster vor dem Niedersächsischen Landtag sprach, da wies er nicht nur auf die Gefahren hin, die er auf Juden zukommen sieht, den wachsenden Rechtsradikalen und auch den islamischen Antisemitismus. Er betonte auch, dass es wichtige Verbündete gebe, dass der Zentralrat unter anderem mit den beiden großen Kirchen eng zusammenarbeite. Beim Abbau alter tradierter Vorurteile gegen Juden seien sie wichtige Partner. Dass das Verhältnis zwischen christlichen und jüdischen Gemeinden sich so gut und freundschaftlich entwickelt hat, fiel nicht vom Himmel. Es gab viele einzelne Menschen, Laien und Theologen, die dafür gearbeitet und gekämpft haben. In der evangelischen Kirche bildeten sie überall Arbeitsgruppen und Initiativen, die die gültige christliche Lehre in Bezug auf Jüdisches unter die Lupe nahmen. Vor rund 40 Jahren vernetzten sie sich und bildeten die Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden, kurz KLAK. Diese KLAK bekommt an diesem Wochenende in Anerkennung ihrer Verdienste die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen, und zwar vom Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Klaus Müller ist evangelischer Pfarrer in Baden und Vorsitzender der Konferenz landeskirchlicher Arbeitskreise. Herr Müller, wie kam das denn, dass sich Mitte bis Ende der 70er Jahre immer mehr Leute in der evangelischen Kirche zusammensetzten, um das Verhältnis zu den Juden zu verbessern?
Vor 40 Jahren, das sind wir Ende der 70er, ist eine Aufbruchstimmung in unserer Gesellschaft, in unserem kirchlichen Umfeld, im Blick auf die christlich-jüdische Geschichte. Ich erinnere mich noch, als Student 1978 lief im Fernsehen die Holocaust-Serie, diese Hollywood-Verfilmung. Diese Serie, man muss sich das vorstellen, das kannte man früher nur von den Durbridge-Krimis, waren Straßenfeger. Die Leute saßen in ihren Sesseln im Wohnzimmer und haben sich hineingedacht und hineingefühlt in diese Familie Weiß, die unter die Räder der Nazischergen gekommen ist. Das hat ungeheuer gewirkt. Und gleichzeitig war natürlich auch auf dem Felde der Theologie und der Kirche, beider Kirchen, ein Aufbruch da. Man hat ja eine lange Tradition des Antijudaismus hinter sich gehabt.
Aber es gab doch sowas wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis 1945. Hat das da nicht schon irgendwie eine andere Entwicklung eingeleitet in der evangelischen Kirche?
Stuttgarter Schuldbekenntnis hat beteuert, ja, wir bekennen, dass wir seinerzeit nicht brennender geliebt, nicht intensiver geglaubt haben, aber das Stuttgarter Schuldbekenntnis, man höre und staune, ist frei jeglichen Gedankens an die Schuld gegenüber den Juden. Die Juden kommen im Stuttgarter Schuldbekenntnis nicht vor, 1945.
Das Christentum hat immer sehr stark gelebt aus der Abgrenzung vom Judentum. Und auch wenn da vieles überwunden ist, ist doch heute immer noch bei ganz vielen die allgemeine Vorstellung, Christen sind vereinfacht ausgedrückt diejenigen, die bedingungslos sich geliebt fühlen von Gott. Und Juden sind die, auch sehr vereinfacht ausgedrückt, die irgendwie das Gesetz hochhalten und Regeln und Vorschriften wahnsinnig wichtig nehmen, damit Gott ihnen überhaupt gewogen ist. Was sagen Sie denn eigentlich zu diesem Gedanken? Wie argumentieren Sie da?
Diese vereinfachte Vorstellung ist in der Tat weit verbreitet, immer noch, auch in der Theologie. Unter dem Stichwort Altes Testament, Neues Testament lässt sich so diese Meinung verteilen auf den Glauben an einen Gott der Rache, Altes Testament, und einen Gott der Liebe, Neues Testament, des Gesetzes, Altes Testament, der Gnade, der freien Gnade, Neues Testament. Das sind einfach Urteile, die zunächst einmal aus völliger Unkenntnis kommen. Man muss einfach wahrnehmen, die Gebote, die im Alten Testament stehen, hängen zusammen mit der Befreiungstat Gottes. Erst kommt die Befreiung aus dem Sklavenhaus, dann kriegt dieses befreite Volk Gebote, um in ihrer Freiheit zu leben. Im Neuen Testament tritt Jesus auf und legt die Gebote aus. Also der Prediger der Gnade ist auch einer, der Lebensweisung gibt. Also das ist in beiden Religionen ganz analog und ist kein Anlass, die gegeneinander zu stellen.
Jetzt ist es aber so, dass im Judentum na schon weltweit die Orthodoxie erstarkt und die ist tatsächlich sehr viel stärker gesetzesorientiert. Orthodoxe Juden nennen sich ja auch gesetzestreue Juden. Nimmt dadurch die Entfremdung zur evangelischen Kirche wieder zu?
Mit ultraorthodoxen Juden mag das Gespräch schwieriger sein, aber es ist nach wie vor so, dass weitaus die Mehrheit der Judenheit in der Welt liberal gesinnt ist.
Herr Müller, im Verhältnis zu Juden und Judentum spielt auch Israel eine Rolle. Viele Christen denken pazifistisch, während Israel hochgerüstet ist und sich schon sehr oft gegen militärische Angriffe verteidigen musste. Außerdem ist Israels eigene Politik auch nicht unumstritten. Wie verlässlich ist heute an der Basis christliche Solidarität mit Israel?
Ich glaube, dass die Solidarität mit Israel ungebrochen ist, die nun nicht bedeutet, dass wir jede Handlung der israelischen Regierung, welche auch immer sei, vergutheißen. Es gibt also eine Solidarität, begleitet durch ein kritisches Wahrnehmen dessen, was geschieht.
Das war Klaus Müller, evangelischer Pfarrer in Baden und Vorsitzender der Konferenz Landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden, der am Sonntag in Frankfurt die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen wird. Wir schauen gleich in die USA, wo jüdische Einrichtungen immer mehr Drohungen und Angriffen ausgesetzt sind. Im Anschluss an unsere Sendung wird Annette Böckler aus London den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
Angesichts der jüngsten antisemitischen Vorfälle in den USA hat die US-Regierung der jüdischen Gemeinschaft Unterstützung angeboten. Das Heimatschutzministerium könne die Gemeinden in den 50 Bundesstaaten zu Schutzmaßnahmen, Sicherheitsfragen und Gefahreneinschätzung beraten und Übungen anbieten, erklärte ein Sprecher in Washington. Sie hätten zum Teil bereits Schulungen von Antiterrorexperten erhalten, hieß es weiter. Muslimisch-amerikanische Kriegsveteranen in mehreren US-Staaten boten jüdischen Gemeinden im Internet an, ihre Einrichtungen zu überwachen. Der Protest gegen den Kandidaten für den Posten des amerikanischen Botschafters in Israel hält an. 40.000 Menschen unterzeichneten laut einem Bericht der Tageszeitung Haaretz eine Petition gegen David Friedman. Sie wurde von reformjüdischen Organisationen initiiert und in dieser Woche Mitgliedern des Senats vorgestellt. Friedman wird darin als Bedrohung für die langjährige US-Politik in Nahost bezeichnet. Er gilt als Unterstützer radikaler Siedler in den von Israel besetzten Gebieten. Zuvor hatten bereits 600 amerikanische Rabbiner und Kantoren mit einer Petition gegen den Kandidaten protestiert. Die Synagogengemeinde Köln hat an die Leitung der Hotelkette Maritim appelliert, auf die geplante Ausrichtung des AfD-Parteitags im Kölner Haus Ende April zu verzichten. Die Gemeinde verwies auf den Verhaltenskodex des Unternehmens, der auch für Geschäftspartner gelte. Dieser verlange ein ethisch verantwortungsbewusstes Vorgehen. Mitte Februar hatte die Hotelgesellschaft erklärt, ein Zurücktreten von dem Vertrag mit der AfD sei ihr nach eingehender juristischer Prüfung nicht möglich. Gegen den AfD-Politiker Björn Höcke habe man ein Hausverbot ausgesprochen, das auch für den Bundesparteitag in Köln gelte. Das Unternehmen distanziere sich deutlich von der aktuellen politischen Ausrichtung und Gesinnung der AfD und werde gegenwärtig keine weiteren Räumlichkeiten des Maritim an die Partei vergeben. Soweit die Meldungen.
Im Zweifelsfall gibt es immer die USA. Das ist unter Juden weltweit ein wichtiger Trost, wenn Israel mal wieder von der Hamas beschossen wird und in Europa Terroranschläge gerade gegen jüdische Einrichtungen zunehmen. Die USA gelten als der Teil der Welt, in dem jüdisch zu sein etwas völlig Normales und Anerkanntes ist. Mehr als 6 Millionen Juden leben dort. Und jetzt das. Jüdische Gemeinden sehen sich seit Jahresbeginn landesweit einer beispiellosen Serie von Bombendrohungen ausgesetzt. Manche Einrichtungen haben schon 3 Räumungen hinter sich. Die Mitarbeiter halten durch, heißt es, aber sie sind erschüttert und verunsichert angesichts einer Erfahrung, die sie nie für möglich gehalten hätten. Martin Ganselmeier berichtet.
Es geschah am letzten Wochenende im Februar, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Auf dem jüdischen Mount Carmel Friedhof in Philadelphia wurden mehrere 100 Grabsteine umgestürzt und zum Teil schwer beschädigt. Die Täter sind der Polizei noch immer unbekannt. Nicholas Boonin, dessen Großmutter hier beerdigt ist und deren Grab ebenfalls verwüstet wurde, ist erschüttert. Wenn man hier entlang geht und die Grabsteine der Idas, Roses und Samuels sieht, dann tut das weh.
Go through and see Idas and Rose and Samuels and it hurt.
Der Mount Carmel-Friedhof in Philadelphia war nicht der erste, der geschändet wurde. Eine Woche zuvor hatten unbekannte Täter knapp 200 Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof in St. Louis beschädigt. Die Polizei glaubt nicht an Einzeltäter. Um so viele Grabsteine umzuschmeißen, brauche es Absprachen zwischen mehreren Tätern und gezielte Organisation. Auch Jonathan Greenblatt glaubt nicht an jugendlichen Vandalismus. Greenblatt ist Chef der Anti-Defamation League in den USA. Seine Organisation kämpft seit über 100 Jahren gegen antisemitische Tendenzen in den USA und anderswo. Seit der Wahl von Donald Trump hat Greenblatt deutlich mehr zu tun.
Nach Trumps Wahl gab es einen Anstieg von Hassverbrechen. Es gab Vandalismus, Verleumdungen in den sozialen Medien und in den vergangenen Monaten mehrere Bombendrohungen.
Die Bombendrohungen richten sich gegen jüdische Gemeindezentren, Schulen und Kindergärten. Die unbekannten Täter warnen mit verstellter Stimme vor einer Bombe. Zwar fand die Polizei in den evakuierten Gebäuden bisher keine Bombe, dennoch liegen die Nerven bei jüdischen Eltern, Kindern und Gemeindemitgliedern blank. Schon knapp 100 antijüdische Vorfälle in 30 US-Bundesstaaten registrierte die Polizei seit Anfang des Jahres. Im Vorjahr gab es nur einen einzigen vergleichbaren Vorfall. Bürgerrechtsgruppen vermuten, dass sich antisemitische Gruppen seit der Wahl Trumps ermutigt fühlen. Auch muslimische Gemeinden sind betroffen. Einzelne Moscheen wurden in Brand gesetzt oder mit Hakenkreuzen beschmiert. Aus Solidarität mit den jüdischen Gemeinden sammelten zwei Muslime aus St. Louis Spenden zum Wiederaufbau der zerstörten jüdischen Friedhöfe. In wenigen Tagen kamen $150.000 zusammen. Eine brüderliche Geste in einer für beide Religionen schwierigen Zeit. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte lange geschwiegen. Immerhin, in seiner Rede im Kongress verurteilte Trump die Gewalttaten gleich zu Beginn mit deutlichen Worten.
Recent threats targeting Jewish community centers.
Die jüngsten Bombendrohungen gegen jüdische Gemeindeeinrichtungen und die Verwüstungen jüdischer Friedhöfe erinnern uns daran, dass wir zwar eine politisch gespaltene Nation sind, aber doch gemeinsam zusammenstehen, um Hass und Bosheit in all seinen hässlichen Ausprägungen zu verurteilen.
Nach Medienberichten waren es vor allem Trumps jüdisch-orthodoxer Schwiegersohn Jared Kushner und seine Tochter Ivanka, die ihn zu einer klaren Verurteilung gedrängt hatten. Zuvor hatte Trump eher gereizt auf die Fragen von Journalisten reagiert. Den Reporter einer jüdischen Zeitung bürstete er sogar regelrecht ab.
There are people who are committing anti-Semitic acts or threatening to.
Okay, sit down. I understand the rest of your question.
Okay, setzen Sie sich. Ich verstehe schon den Rest Ihrer Frage. So Trump sichtlich genervt, um dann zu betonen, er sei die am wenigsten antisemitische Person, die er in seinem Leben gesehen habe. Dennoch fiel es Trump schon im Wahlkampf schwer, sich deutlich von rechtsradikalen Gruppen zu distanzieren. Der Direktor des Anne-Frank-Zentrums, Stephen Goldstein, beklagte sogar, das Gift des Antisemitismus komme nun direkt aus dem Weißen Haus. Damit gemeint ist vor allem Trumps Chefstratege Stephen Bannon, der bis zum vergangenen Sommer Chef von Breitbart News war. In diesem rechtspopulistischen Internetangebot finden sich regelmäßig antijüdische und antimuslimische Artikel.
Angriffe auf jüdische Einrichtungen in den USA, ein Bericht von Martin Ganselmeier aus Washington. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Annette Böckler aus London.
Was ist nötig, um ein religiöses Leben zu führen? Eine interessante Methode, eine Frage wie diese zu diskutieren, wäre ein sogenannter stiller Dialog. Verschiedene Personen schreiben schweigend ihre Antworten auf ein Plakat, andere lesen das Geschriebene und widersprechen oder bestätigen. Was auf dem Plakat am Ende ganz bestimmt fehlen wird, sind die Dinge, die der aktuelle Wochenabschnitt aus der Tora, Truma, auflistet. Wolle, Felle, Öl, Gewürze, Holz, Gold. Der Wochenabschnitt liefert detaillierte Beschreibungen, was man aus diesen Materialien macht. Eine Kiste mit Deckel, ein Tisch, eine Lampe, Teppiche, Bretter, ein Vorhang. Der Text der Tora ist keine Möbelbauanleitung. Es ist ein theologischer Text, wie es ja eigentlich auch zu erwarten war, auf die Frage, was braucht man, um ein religiöses Leben zu führen. Was auffällt? Alles ist tragbar. Das weist darauf hin, dass religiöses Leben in Bewegung ist. Eine Wanderschaft, eine Flucht, eine Suche. Es braucht einen klar definierten, doch beweglichen Ort. Lassen Sie uns auch einen Blick auf die aufgezählten Gegenstände in der Tora werfen. Kiste mit Deckel, Tisch, Lampe, Teppiche, Bretter, Vorhang. Das, was zuerst genannt wird, ist die Kiste mit Deckel. Der hebräische Name ist Aron HaKodesh, ein Wort, das einigen von Ihnen vertraut klingen wird. Heute bezeichnet Aron HaKodesh den Toraschrein in einer Synagoge. Kiste und Schrein haben heute wie damals einen ähnlichen Inhalt. Im Wochenabschnitt heißt es, in die Kiste, in den Aron, legst du das Zeugnis, die Tafeln mit den Geboten, die ich dir geben werde. Exodus 25, Vers 16. Das Wichtigste für ein religiöses jüdisches Leben ist also das Dokument der Beziehung zwischen Gott und Menschen. In dem Dokument lernen wir Gott kennen und durch dieses Dokument entsteht eine religiöse Gemeinschaft, eine Gruppe aus verschiedenen Individuen mit einem gemeinsamen Zentrum. Als nächstes wird ein Tisch genannt. Auf dem Tisch liegen Brote. Brot ist das Symbol für die Zusammenarbeit von Menschen und Gott. Dass aus Samenkörnern Pflanzen wurden, lag nicht in den Händen der Menschen. Dass aus dem Korn aber dieses oder jene große oder kleine Weißbrot oder Graubrot wurde, dazu brauchte es das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen. Religiöses Leben bedeutet die Mischung aus Dankbarkeit und menschlicher Kreativität. Und dann nennt der Text Licht, ein siebenarmiger Leuchter, der die Gegenwart Gottes symbolisiert. Jedes der sieben Lichter steht für eines der Wörter aus Sacharja 4, Vers 6. Nicht Kraft, nicht Macht, sondern mein Geist, spricht Gott. Religiöses Leben bedeutet das Licht der Hoffnung, des Vertrauens in die Macht des Lebens und das Gute. Und was lehren all die Bretter, Teppiche und Vorhänge? Sie lehren, dass Religion Abgrenzungen braucht. Eine Unterscheidung zwischen Heiligem und Profanen. Dieses Zelt, das im Wochenabschnitt Teruma errichtet wird, ist ein Ort mitten im Volk, der ständig an Gottes Anwesenheit erinnert. Für viele Jüdinnen und Juden ist dieser Ort heute die Zeit des Gebets, das an die Stelle der Opfer getreten ist. Sie ist das Symbol der Gegenwart Gottes in allen 24 dunklen und hellen Stunden des Tages. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Annette Böckler aus London.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.